Willkommen zu All Lost in the Supermarket. Gespräche mit TU Braunschweig Alumni und Arbeitgebern zum Arbeitsmarkt jetzt und in der Zukunft. Mein Name ist Knut Alborn. Ich bin Mitarbeiter der Servicestelle Alumni und Career. Wir sind der Podcast, der Studierenden und Alumni der TU Braunschweig die Arbeitswelt von heute und morgen erklärt und euch eure Möglichkeiten aufzeigt. Hallo, es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Folge für euch in unserem Podcast. Und heute geht es um den Prozess des relativ dauerhaften Aufbaus und oder der Veränderung von Verhaltensdispositionen aufgrund von Erfahrungen. Eine psychologisch-wissenschaftliche Definition von Lernen. Darum soll es also gehen, genauer gesagt, um das Arbeiten an effektiven Lerntechniken. Die Professorin Jasmin Weiß von der TU Nürnberg hat mal gesagt, das Lernen ist die wichtigste Superkompetenz im 21. Jahrhundert. Und ihr werdet nach dieser Folge wissen, warum Alborn heute eine Oktave tiefer spricht. Oder anders ausgedrückt, warum es erst notwendig ist, dass man sich einen ordentlichen Männerschnupfen, den ich die letzte Woche genossen habe, einfangen muss, bevor man gelernt hat, dass es bei kaltem Winterwetter ratsam ist, wirklich mit einer dicken Jacke, Mütze und Handschuhen rauszugehen. Ja, ich bin nicht alleine. Ich habe natürlich wieder einen Gast. Das ist heute Bijan. Bijan, magst du dich gleich selber vorstellen?
Ja, hi, ich bin Bijan und ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Braunschweig am Institut für Wirtschaftsinformatik, doch als Doktorand. Habe auch Wirtschaftsinformatik studiert im Bachelor und Master und bin jetzt seit circa 3,5 Jahren Doktorand, arbeite am Thema effektive Lerntechniken, wie du schon kurz angedeutet hast.
Perfekt.
Arbeite dort in einem Forschungsprojekt, beziehungsweise habe in einem Forschungsprojekt namens Study Buddy gearbeitet, wo es darum ging, einen KI-Chatbot für Studierende zu gestalten und zu entwickeln, und habe nebenbei auch einen YouTube-Kanal, bei dem ich Videos für Studierende über das Thema Lernen mache. Das heißt, ich freue mich, heute mit dir über das Thema Lernen zu sprechen.
Super cool. Dankeschön. Ja, also Study Buddy, wir wollen mal ganz breit einsteigen. Und ich würde von dir gerne als allererstes mal eine allgemeinverständliche Definition von effektivem Lernen haben. Was ist das überhaupt?
Ja, also effektives Lernen, man unterscheidet ja auch immer so ein bisschen effektiv und effizient. Effektiv ist so die richtigen Dinge tun, effizient ist die Dinge richtig tun. Effektives Lernen ist für mich erstmal so die Grundlage. Also ich weiß, okay, ich habe eine Grundmotivation, ich weiß, dass ich das Richtige mache, ich weiß, dass ich mit Spaß lerne, dass ich wirklich was von mir heraus intrinsisch mache, was vielleicht im Studium ein wichtiger Punkt ist, weil es manchmal auch verloren geht, diese Grundmotivation, warum lerne ich das jetzt, warum schaue ich mir Matheformeln oder was auch immer an, weil das vielleicht ein bisschen in Vergessenheit gerät, ist natürlich dann eng verknüpft mit dem effizienten Lernen. Also, dass man sagt, okay, ich nutze dann auch die richtigen Techniken zum Lernen. Ich weiß, wie ich meine Zeit einteilen muss. Ich weiß, wie ich zum Beispiel mit digitalen Tools, Karteikarten, Mindmaps und so weiter und so fort arbeiten kann. Das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig.
Ja, dass man die Motivation fürs Lernen verliert, das geht ja häufig rasant schnell. Ne?
Ja.
Also ich habe zwei Kinder zu Hause sitzen, pubertierende Kinder, die haben das schon in der Schule teilweise verlernt, mit Freude zu lernen, beziehungsweise nicht richtig vermittelt bekommen vielleicht auch.
Ja.
Und insofern ein spannendes, ein relevantes Thema. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wie muss man sich deine Forschungsarbeit so vorstellen? Ne? Woran forschst du?
Ja, genau. Also ich forsche vor allem daran, wie Studierende durch digitale Tools unterstützt werden kann. Aktuell ist ja das Thema KI in aller Munde. Das heißt, unser Study Buddy ist ein Chatbot, der mit KI arbeitet, um Lernende zu unterstützen. Ähnlich wie ChatGPT, aber auf einer freundschaftlichen Basis, auf einer sozialen Ebene, dass man Unterstützung hat, dass man das Gefühl hat, man hat eine Art Lernpartner, der einen so durch das Lernen durchschweift. Das ist eine Sache, mit der ich mich viel beschäftige. Wie können wir KI zum Lernen nutzen, richtig zum Lernen nutzen? Aber auch, wie kann man das Ganze spielerisch machen? Ich beschäftige mich viel auch mit Gamification oder Serious Games, ist so ein anderer Begriff. Das heißt, wie kann man zum Beispiel so einen Chatbot in einer virtuellen Welt einsetzen, einer immersiven Welt? Wie kann man das in einem digitalen Brettspiel nutzen? Wie kann ich das zum Beispiel auch nutzen, um als Gruppe zusammenzuarbeiten? Also all die Sachen, die man vielleicht im Studium nicht die ganze Zeit kennt, dieses wirklich spaßige, dieses motivierte und von sich aus angetriebene Lernen, wie man das eher von Computerspielen kennt.
Okay. Und ist, also bei Study Buddy hast du gesagt, sogar rum das Projekt?
Ja.
Heißt das, dass da jetzt etwas schon, ich hätte fast gesagt, marktreif erreicht hat, dass es auch schon genutzt wird? Oder ist das alles theoretisch, was du da machst?
Theoretisch und auch praktisch. Also wir haben in unserem Projekt auch den Study Buddy entwickelt. Der ist übrigens auch Open Source bereitgestellt. Also falls auch Lehrende zuhören, den kann man gerne nutzen und auf uns zukommen, wenn man in die Vorlesung einsetzen möchte. Aber natürlich auch theoretisches Wissen. Also wir geben auch Anleitung an die Hand, wie jetzt zum Beispiel Lehrende sowas dann umsetzen können, welche Gestaltungselemente wichtig sind, wenn man sowas selbst entwickeln möchte. Genau.
Und wie kamst du denn eigentlich in diese Richtung? Du hast gesagt, du hast Wirtschaftsinformatik studiert. Hier, ne?
Hier in der TU Braunschweig.
Ja, ein echter Alumnus. Und bist du durch das Studium, durch eigene Lernerfahrung auf dieses Thema erst gekommen?
Kann man so sagen. Also es fing eigentlich damit an, dass ich habe früher auch Erstsemesterfahrten für Studierende organisiert. Und da wurde ich mal gefragt, ob ich was zum Thema Lernen erzählen kann. Und dann habe ich einen kurzen Vortrag vorbereitet, so Lerntechniken, die ich so nutze, die ich den Erstis erzählt habe. Und dann habe ich gedacht so, hey, cool, das könntest du mal auch weitermachen. Habe dann regelmäßig jedes Semester Workshops für Studierende angeboten, um sozusagen die Neuankömmlinge auch so in das Thema Lernen ranzuführen. Und dann habe ich eben mitbekommen, dass auch die TU Braunschweig wirklich am Thema Lernen forscht und vor allem auch am Thema digitalen Lernen. Und dann habe ich gesagt, hey, das begeistert mich. Da möchte ich dran weitermachen.
Cool. Ist es auch ein interdisziplinäres Thema? Ich könnte mir vorstellen, dass das eben nicht reines IT-Thema ist, sage ich mal, sondern dass da auch Pädagogik, Psychologie, andere Disziplinen mit reinspielen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch was für mich in der Wirtschaftsinformatik super wichtig ist, dass wir eben nicht nur die IT sehen, sondern auch den Menschen. Weil eine IT, was auch immer das sein mag, ob das jetzt ein Chatbot ist oder eine Datenbank, ist nur so gut, wenn halt diejenigen, die es am Ende nutzen sollen, darin auch einen Mehrwert sehen. Und das denken wir oft mit, gerade bei so einem Thema wie Lernen. Da kommen natürlich Dinge zusammen wie Lernpsychologie, Motivation, welche Elemente baue ich ein, damit es überhaupt motivierend ist für die Studierenden, aber auch vielfältige Aspekte. Wie gestalte ich eine soziale Rolle von so einem Chatbot? Sehr, sehr vielfältiges Thema, wo wir auch mit PsychologInnen und InformatikerInnen, Businessleuten immer regelmäßig im Austausch waren und sind.
Super, ganz im Sinne der Uni, so wie ich das wahrnehme, ne? Dass wir rühmen uns ja, dass wir viel über Disziplinsgrenzen hinweg machen. Klingt spannend. Du hast vorhin gesagt, die Studis haben dich mal gebeten, was zum Thema Lernen so zu erzählen, vorzutragen. Du hast gesagt, ja, und zu den Dingen, die ich da selber einsetze. Magst du mal konkret ein Beispiel nennen? Wenn ich an Lernen denke, dann denke ich immer noch an Buch aufschlagen, gründlich lesen, aufmerksam lesen, nochmal lesen und dann darauf hoffen, dass es...
Ja, das ist meiner Meinung nach so ein typischer Lernfehler. Einfach Buch aufschlagen und loslegen.
Oh nein.
Genau, also es gibt natürlich super viele Dinge, die wichtig sind. Einerseits ist es so, dass wir durch so erstmal Lesen vielleicht erstmal nur ein Grundverständnis bekommen von dem, worum es eigentlich geht. Das, was dann ja in Prüfungen gefragt ist, ist jetzt, da steht ja nicht die Frage, hast du schon mal was über das Thema gelesen, sondern kannst du das Thema selbst erklären. Das heißt, wir müssen eigentlich Techniken nutzen, die uns dazu bringen, dass wir selbst das Thema dann in der Prüfung abrufen können. Und da gibt es eben eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, was man so machen kann. Also eine Sache sind natürlich Karteikarten. Damit kann man super so eine Prüfung simulieren, dass man selber auch Beispielklausuren erstellt, dass man selber mal in die Rolle des Dozierenden schlüpft. Oder auch, dass man das Thema einer anderen Person erklärt, dass man Mindmaps nutzt. Also es gibt ganz viele Lerntechniken, die das eben auch trainieren, dass wir uns dann tatsächlich in der Prüfung dran erinnern. Ich glaube, jeder kennt das mal, dass man irgendwie dachte, man hatte ein Thema super gut drauf. Vor allem in der Schule kann ich mich daran erinnern. Und dann saß man in der Prüfung und hat die Aufgabe gesehen und denkt mir so, lag ich wohl doch falsch, so gut kann ich mich jetzt doch gar nicht mehr dran erinnern. wie das Ganze funktioniert.
Eine Methode, von der ich schon häufiger gehört habe, ich habe den Namen nicht, vielleicht kannst du mir da gleich helfen, ist, dass man eine räumliche Vorstellung schafft, dass man also lernt, indem man Gedanken oder Themen verknüpft mit etwas.
Loki-Methode. Loki-Methode. Wahrscheinlich. Tatsächlich, lustigerweise, das erste Video, was wir auf unserem YouTube-Kanal gemacht haben, ja genau, das ist eine Technik, wo man Orte mit bestimmten Wissen verknüpft. Also jetzt als Beispiel, man möchte jetzt auswendig lernen, was die 5 längsten Flüsse der Welt sind. Dann kann man sich irgendwie einen bekannten Ort, zum Beispiel einen Schulweg oder einen Weg zur Uni vorstellen und kann an jedem Ankerpunkt auf diesem Ort irgendeine lustige Geschichte sich überlegen, die eine Assoziation ja zu den Flüssen hat, in dem Fall. Und dann da kommt man eben dran, dass man so eine Art wirklich lustige, verrückte Story aufbaut. Das sieht man zum Beispiel auch in dem Video, dass man zum Beispiel Amazonas als Fluss, kann man sich dann vorstellen, okay, stell dir vor deiner Haustür ist jetzt ein Amazon-Paketstore und solche Dinge. Oder Neil als Fluss, dass man sagt, Neil Armstrong, irgendwie der erste Mann auf dem Mond. Genau, sowas sind halt Dinge, die man machen kann, damit man sich sowas spielerisch eben auch merken kann.
Cool. Eine andere Methode, von der ich mal gehört habe, ist die ABC-Methode. Sagt das auch was? Ist das ähnlich?
Ja, ABC-Methode kenne ich eher so aus dem Thema Brainstorming, dass man zum Beispiel, wenn man über ein Thema nachdenkt, zum Beispiel, weiß ich nicht, Planeten der Erde, dann versucht irgendwie zu jedem Buchstaben eine Assoziation zu dem Begriff zu finden. Ich würde es jetzt nicht als Lernen ansehen, weil es nicht darum geht, primär das Ganze zu erinnern, aber es ist für mich ein cooles Brainstorming, wenn man auch Ideen entwickeln möchte für jedes bestimmte Thema.
Okay. Jetzt versuchen wir es mal etwas konkreter zu machen. Wie können Studierende, beziehungsweise ist ja auch ein Podcast, der sich an Alumni richtet, wie können also auch Alumni effektives Lernen in ihren Studien beziehungsweise in ihren Arbeitsalltag integrieren?
Also das eine ist natürlich das Thema lebenslanges Lernen. Das heißt, dass man sich nicht scheut, auch neue Themengebiete zu lernen. Ich glaube, gerade leben wir einfach in einer Welt, die sich sehr, sehr rasant verändert. Ja. Und es ist nicht so, dass man, sag ich mal, ein Studienfach gelernt hat oder sich auf einen Beruf vorbereitet hat und in 5 Jahren ist es noch exakt dasselbe, was man dort machen wird. Das verändert sich sehr dynamisch. Und auf jeden Fall das Wichtigste ist, glaube ich, dass man da erstmal offen für ist, auch sich weiterzubilden. Da gibt's etliche Möglichkeiten, Udemy-Kurse im Internet, die man machen kann, übers Unternehmen bezahlte Dinge. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man erstmal überhaupt die Offenheit zeigt, gerade auch bei so neuen Hype-Themen, sage ich jetzt mal, wie KI.
Ja, auch keine Berührungsängste hat wahrscheinlich. Genau. Ne? Du sitzt ja einem Menschen gegenüber, der schon ein paar Monate länger auf diesem Planeten ist als du, vermute ich mal.
Ja, ja.
Und man unterstellt älteren Menschen ja gerne auch mal, dass diese Lernbereitschaft abnimmt. Ne? Dass ältere Menschen eher auf Erfahrung setzen, bin there, done that, hätte ich was gesagt. Und die Notwendigkeit, neues Wissen aufzunehmen, vielleicht nicht mehr so stark gesehen wird. Und gleichzeitig die Berührungsängste mit Neuem zunehmen.
Ja, na, also ich glaube, ich bin ja jetzt, wie schon gesagt, ein paar Tage jünger. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess. Ich weiß nicht, wenn wir nochmal in ein paar Jahren zusammensetzen, wie ich das dann sehen würde. Aber ich glaube, es gibt einfach immer wieder super viele Themen, die für eine jüngere Generation, die einfach schneller zu lernen sind. Vielleicht sage ich in 10 Jahren auch, keine Ahnung, was die Leute auf TikTok da machen. Das ist für mich eine ganz fremde Welt. Die kenne ich nicht oder weiß nicht, was es in 10 Jahren alles für Dinge geben wird. Also ich glaube, das ist ein Stück weit auch normal. Das muss man sich bewusst sein. Und dieses Erfahrungswissen ist ja auch eine ganz andere Art von Wissen. Also ich glaube, wenn jemand mit einem Erfahrungswissen reinkommt, dann ist es ja gerade im Berufsalltag auch wichtig, sowas nicht zu verlieren. Also ich glaube, man muss so ein bisschen eine Balance auch schaffen zu, ich bringe mir ein Thema neu bei, aber ich stehe auch zu dem Erfahrungswissen, was ich mir vielleicht über Jahre eben aufgebaut habe.
Und wo wir schon bei unterschiedlichen Generationen unterschiedlicher Denke sind, also bei mir ist auch immer so eine gewisse Aversion da. Ich habe tatsächlich auch mal Ausflüge in die Wirtschaft gemacht und ich erinnere mich noch, dass beim Onboarding dann gesagt wurde, ja, und hier ist unsere Lernplattform und dann guckt ihr mal diese Videos an, das vermittelt ihr dann das und das. Hm. Und da hat sich bei mir schon so ein Widerstand aufgehoben. Ich habe gesagt, nee, ich möchte Leute fragen können. Ja. Ne? Ist das tatsächlich auch ein Generationending oder ist das für jüngere Menschen, du beschäftigst dich ja auch viel mit KI und mit digitalen Tools, hm. ne? Kann man das, wie soll man sagen, berücksichtigen, wenn man da etwas designt, wenn man da solche Tools schafft?
Hm. Ja, also ich glaube, der wesentliche Punkt erstmal ist, dass man irgendwie nicht durchs Lernen durchgeschliffen wird, sondern dass man das Eigeninteresse weckt. Hm. Sowas wie das, was du mit den Videos erklärt hast, erinnert mich immer so an Datenschutztrainings, die man von Firmen hat oder
das war bestimmt
irgendwelche dabei. Protection Laws, wo halt sich Leute nur durchklicken und sagen, Hauptsache kriege ich da am Ende mein Zertifikat, was ich irgendwo vorzeigen kann. Aber das weckt jetzt nicht unbedingt mein eigenes Interesse. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, der allgemein wichtig ist, sowohl wenn man sich jetzt im Studium befindet, als auch im Beruf, dass man einfach neugierig ist und dass man auch guckt, was sind meine Interessen und da gezielt auch Dinge unternimmt. Und wenn jetzt zum Beispiel man sagt, okay, es gibt jetzt einen Kurs für ein Thema, wo man sich irgendwie was beibringen möchte, aber man hat das Gefühl, okay, eigentlich interessiert es mich nicht wirklich, es will nur der Arbeitgeber von mir, dass ich das mache.
Ja.
Da muss man sich, glaube ich, auch irgendwie ein Stück weit reflektieren. So.
Mhm. Du hast ja vorhin auch von Gamification gesprochen. Magst du noch mal ein bisschen genauer vielleicht an einem Beispiel erklären? Wie hat man sich das vorzustellen?
Mhm. Genau, also Gamification ist im Prinzip die spielerische Ausgestaltung vom Lernen. Das klassischste Beispiel ist, wenn man Apps auf dem Handy hat, wo man zum Beispiel Punkte sammeln kann, Abzeichen bekommen kann, irgendwie in der Bestenliste sich mit Freunden vergleichen kann. Das finde ich, ist halt irgendwie ein gewisser Ansporn. Das hat mir auf jeden Fall auch viel geholfen in meinem Studium, dass ich, sage ich mal, Apps nutze, mit denen ich mich selbst anspornen kann. Kann natürlich auch weitergehen, wie gesagt. Es gibt auch
ist virtuelle... Ist das schon Product Placement oder darfst du mal so eine App nennen? Was wäre das zum Beispiel?
Zur gute Frage. Anki zum Beispiel ist gar nicht so richtig gamifiziert, aber das habe ich immer zum Karteikartenlernen viel genutzt. Was halt so spielerisch ist, ist, glaube ich, Quizlet. Wirklich ziemlich coole App, die auch mittlerweile viel mit KI arbeitet, wo man auch automatisiert sich Karteikarten erstellen kann und wo man gegen Freunde antreten kann, wo man Punkte sammeln kann, wo man zig Sachen machen kann. Sowas sind zum Beispiel Apps, wo ich sage, hey, mir macht es zum Beispiel Spaß, mit sowas zu lernen. Und ich glaube, gerade auch, wenn man jemand ist, der sagt, okay, vielleicht in der Vorlesung schweife ich eher ab oder so, dann ist es halt auch, finde ich, cool, sich über solche Apps zu informieren.
Ja. Anki war das erste, ja?
Anki war das erste. Das ist jetzt gar nicht so super spielerisch, ist auch nicht so super cool designt, aber ich glaube, das kennen viele Studierende, nutzen auch viele. Quizlet zum Beispiel oder auch sowas wie Forest. Das ist eine App, da kann man Bäume pflanzen.
Okay. Und wenn man sich. Klingt sehr sinnvoll.
Wenn man sich, also virtuell, aber ich glaube, irgendwie werden dort auch im echten Leben Bäume gepflanzt, wenn man die App länger benutzt. Und der Sinn ist halt, dass man sich für einen gewissen Zeitraum konzentriert und sich nicht ablenken lässt vom Lernen. Also, dass man so einen Timer fürs Lernen setzt und dann sich für eine Zeit lang konzentriert, damit der eigene Baum nicht stirbt. Und ich glaube, das Konzept ist wirklich dahinter, dass auch echte Bäume gepflanzt werden und man dementsprechend auch einen Beitrag für die Umwelt leistet, wenn man sich konzentriert beim Lernen.
Das hört sich auch sehr cool an. Damit ist ein Nerv bei mir getroffen, auf jeden Fall. Sich Timer setzt, hast du eben gesagt, hat effektives Lernen auch mit sich einen bewussten Raum und schaffen und eine sich Zeit nehmen, hat das auch mit effektivem Lernen zu tun?
Ja, auf jeden Fall. Sich Zeit nehmen ist, glaube ich,
ausreichend, immer, ich meine, Zeit muss man sich immer nehmen dafür, aber ausreichend Zeit wahrscheinlich bewusster.
Ja, na klar. Ich bin auch jemand, der rückblickend auch aufs Studium sagt, ich würde vielleicht auch lieber mal irgendwie eine Vorlesung mehr machen oder irgendwie vielleicht auch sogar, wenn es sein muss, ein Semester länger studieren, um zu sagen, hey, okay, da kann ich vielleicht nochmal tiefer in ein Thema eintauchen, als alles nur im Schnelldurchgang zu erleben und sagen, okay, am Ende habe ich die Prüfung zwar alle bestanden, ich habe mir den Stoff reingepaukt, aber wenn mich da jetzt jemand zu befragen würde, könnte ich jetzt auch nicht mehr so viel draus mitnehmen. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der wichtig ist, wenn man sich auch einen Raum fürs Lernen schaffen möchte.
Das klingt jetzt spontan sehr sinnvoll, allerdings auch nach einem sehr klassischen Tipp. Also fällt mir auf, wenn ich mit Leuten aus der Berufswelt so rede, von der Arbeitgeberseite, dass die auch sehr häufig diesen Tipp aussprechen, nehmt euch Zeit, macht auch freiwillig zusätzlich was. Sagt sie natürlich immer so leichter hin, ja. wenn man sein Studium auch finanzieren muss, ja. wenn einem die Eltern, vielleicht auch die Prüfungsordnung oder was auch immer, Studienordnung einem im Nacken sitzt und sagt, jetzt mal fertig werden, ist das natürlich so eine Sache, das aufzubringen. Aber gut, dass du es auch nochmal aussprichst, also habe ich schon häufig gehört als Tipp. Ja, also wir kommen erstaunlich flott durch. Aber vielleicht magst du doch noch mal ein Beispiel bringen. Also den Study Buddy von mir aus noch mal etwas genauer erklären, dass man sich vielleicht noch mal vorstellen kann. Wir haben ja jetzt ein paar Apps genannt bekommen, aber dass es vielleicht noch etwas greifbarer wird. Vielleicht brauchen wir einen Anlass, wozu man lernen sollte. Könnte mir ja was ausdenken. Und das könnte jetzt zum Beispiel hier, wir sitzen im Podcast-Studio sein, das Erlernen einer neuen Aufnahmetechnik. Und hier steckt als Schneidetool Audacity dahinter und ich hatte keinen Plan davon, wie das funktioniert. Wie kann ich mir das effektiv beibringen?
Ja, ich weiß nicht, ob da der Study Buddy primär helfen kann, aber ich persönlich nutze tatsächlich für solche Dinge heutzutage ChatGPT. Gerade gestern erst habe ich abends an Thumbnails für unseren YouTube-Kanal gearbeitet und dann auch, okay, jetzt keine Ahnung, wie die Kameraeinstellung nochmal genau war, Licht war irgendwie ein bisschen überbelichtet und dann auch beim Bearbeiten und so weiter hatte ich auch irgendwie immer wieder Schwierigkeiten und früher wäre ich vielleicht so gegangen und hätte geguckt, gibt es da auf YouTube ein Tutorial oder kann ich googeln oder keine Ahnung, kann ich irgendwen anrufen, der sich vielleicht damit auskennt, der sich mit mir zusammensetzt. Mittlerweile gehe ich persönlich gar nicht mehr so weit und sage, okay, kann ich irgendwen anrufen, ich mache ein Foto davon, wie meine Kameraeinstellung war, hau ich bei ChatGPT rein und frag, das sind meine Einstellungen, was kann ich besser machen, damit das Foto gut aussieht. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein sehr eingängiges Beispiel, wie sich Lernen auch verändert. Also, dass wir versuchen, irgendwie auch immer einen Shortcut zu finden. Wie kann ich jetzt schneller zu meiner Lösung kommen? Die Frage ist dann natürlich am Ende, habe ich jetzt wirklich gelernt, wie das genau funktioniert?
Das lag mir auf der Zunge.
Oder habe ich jetzt nur die Anleitung befolgt? Die Lösung liegt jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen dazwischen.
Tatsächlich, das hätte ich jetzt gleich noch eingeworfen. Ne? Dann wird einem halt ein Lösungsansatz, möglicherweise der beste, so ausgespuckt und dann setzt man es um. Aber hat man wirklich verstanden? Hat man wirklich gelernt dabei oder setzt man dann halt um?
Und ja, ich glaube, da muss man auch dieses kritische Denken und Reflektieren beibehalten oder sich auch dazu zwingen, das beizubehalten. Weil gerade auch also bei Prüfungen oder so, wenn ich jetzt einfach nur das übernehme in meine Karteikarten, was ChatGPT mir irgendwo ausgespuckt hat, kann es sein, dass ich am Ende entweder die falschen Infos habe oder auch irgendwas auswendig gelernt habe, was ich aber eigentlich gar nicht so richtig verstanden habe. Das heißt, man muss da, finde ich, irgendwie immer eine Balance schaffen zu. Ich nutze die ganzen Möglichkeiten, die mir bestehen, aber ich behalte auch dieses kritische Denken bei.
Ich kram gerade noch mal so ein bisschen und habe unter anderem auch eine Daumenregel gefunden. Hast du vielleicht auch schon mal irgendwie gesehen oder gehört? Für lebenslanges Lernen. Nach der gibt es eine 70-20-10-Aufteilung. Sagt dir das was?
Sagt mir jetzt konkret nichts.
Okay. Also nach der sollen 70% des Lernens ausmachen tatsächlich das Tun. On the job. Ja. Also die konkrete Aufgabenbewältigung soll den Großteil des Lernens ausmachen. In meinem Beispiel dann vielleicht wirklich Schneidetool runterladen oder raufspielen lassen auf dem Rechner und Knöpfe drücken oder ausprobieren, Funktionen ausprobieren.
Ja, auf jeden Fall.
20% durch den sozialen Austausch mit anderen. Wenn ich das richtig verstehe, tatsächlich vielleicht jemanden nochmal anrufen und sagen, ja, hast du das auch schon mal oder gibt's da noch einen anderen Weg für oder so. Und 10% des Lernens findet dann tatsächlich erst off the job statt, also durch Weiterbildungsformate.
Ja.
Okay.
Ja, das ist mir tatsächlich auch bekannt. Kommt natürlich darauf an, was man lernen möchte. Also ich glaube, so klassisches Beispiel, Fußballspielen lernt man nicht, wenn man sich ein Buch darüber durchliest, sondern das muss man machen. Bei vielleicht anderen Themen, die man so in der Uni lernt, ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Da ist ja irgendwie so theoretisches Wissen. Aber ja, auf jeden Fall. Also durch Machen und durch soziale Interaktion lernen wir eigentlich am besten und vor allem auch durch Fehler machen. Also zum Beispiel auch, wenn wir mal auch was falsch machen, und wissen, okay, nächstes Mal mache ich es besser. Thema Männerschnupfen.
Ja. Richtig. Ist wirklich, mir schießt die direkt durch den Kopf, ne, dass also die Hochschulen vielleicht dazu noch mehr einladen müssen, auch mal einen Fehler einzukalkulieren oder auszuhalten, um dadurch zu lernen. Und in der Arbeitswelt ja auch, ne? Also Oldschool wäre doch, Fehler können wir uns hier nicht leisten, ja, das ist teuer. Sehen Sie mal zu, dass Sie das gleich richtig machen.
Ja.
Dass man auch da vielleicht mal lernt, einen anderen Blick drauf zu haben und Fehler zu tolerieren, vielleicht sogar gut zu finden, weil daraus auch was Gutes entstehen kann.
Ja, fände ich auf jeden Fall cool. Ich kenne diesen Fehler sind gut in Anführungsstrichen Gedanken, vor allem so aus der Startup-Kultur, wo auch immer gesagt wird, wir Startups in Deutschland müssen von den Amis zum Beispiel lernen, die da ja eine andere Fehlerkultur haben. Und was ich so auch von Firmen mitbekommen habe, ist es, glaube ich, auch ein Thema, was auch in der Praxis super relevant ist, man die Fehlerkultur ja überdenkt.
Mhm. Genau, denn ne, da haben sie manchmal Angst vor der eigenen Courage. Also irgendwie, genau, hat man gehört, es ist wohl ganz cool, aber sich selber dann rantauen, vielleicht lieber doch nicht.
Ja.
Ein anderes Stichwort, was ich noch mitgebracht habe, ist adaptive Lernformate.
Mhm.
Kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen? Was ist denn das?
Ja, also adaptiv heißt eigentlich, dass es irgendwie an uns, an unsere Bedürfnisse angepasst ist. Das kann ganz unterschiedlich sein, auf unser Tempo zu lernen oder auf unsere Präferenzen, zum Beispiel bei unserem Study-Buddy, dass man den Avatar selbst wählen kann. Es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man adaptiv lernen kann. Aber klar, wir lernen, das sind individuell. Das heißt, das, was für mich funktioniert, mag nicht für jemand anderen funktionieren. Nicht jeder arbeitet mit Timern und Bäumen, die sterben. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man, glaube ich, einerseits berücksichtigen soll, wenn man Lerntools entwickelt oder auch für Lehrende, dass man einerseits den Lernenden selbst Möglichkeit gibt, das anzupassen, aber auch, dass man sagt, okay, wie können wir das eigentlich so zuschneiden, dass der Lernende, dass sich an den angepasst wird. Also jetzt beispielsweise bei Anki, was ich vorhin erwähnt habe, da ist es zum Beispiel so, dass das Programm sich auch mitlernt, okay, die und die Karteikarten kann ich nicht so gut, die und die Karteikarten, die kann ich gut, und mir dann eben die er ausspielt, mit denen ich Schwierigkeiten haben, um die halt drauf zu bekommen.
Das ist cool. Gibt's auch weniger Selbstbeschiss vielleicht, ne? Also ich weiß noch, ich habe früher auch mit Karteikarten gearbeitet und dann habe ich mich drüber gefreut, dass ich dann wieder die 10 irgendwie gezückt habe, die ich nun wirklich in- und auswendig konnte und dann schnell über die weggeblättert, die ich nicht drauf hatte. So. Wenn die aussortiert werden, okay. Ja, und das gleich mit gelernt wird. Also die Zeit ist weit vorangeschritten schon und deswegen muss ich dir, wie allen meinen Gästen, auch noch diese etwas allgemeinere Frage stellen, die aber ins Lernen sicherlich reingreift. Was würdest du denn den aktuellen Studis raten, was sie bedenken oder machen sollten, wenn sie ihre weitere Karriere beziehungsweise ihren Berufseinstieg planen?
Ja, genau. Also das Erste, was wichtig ist, ist, glaube ich, was ich schon so, denke ich, rausgesagt habe, einfach flexibel und neugierig sein. Also auch Chancen wahrnehmen, neue Herausforderungen angehen, Themen angehen, die einen interessieren, da auch offen zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, hast du dir auch sehr bewusst eine neue Herausforderung gesucht?
Ja, also ich habe zum Beispiel in meinem Studium auch unterschiedlichste Jobs gemacht, von Bühnen aufbauen oder im Stadion Getränke verkaufen, bis dann hin zu wirklich richtigen Studierenden Jobs, wie zum Beispiel bei Volkswagen, bei Siemens, an der Uni, Start-up-Welt, unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man sich da auch irgendwie ausprobiert, um das zu finden, was einem liegt.
Okay, eins. Oh. Was noch?
Also das, was da ein bisschen mit zusammenspielt, ist, denke ich, seine Stärken und Schwächen gut rausfinden.
Mhm.
Also nicht nur mit der Masse zu schwimmen und zu sagen, okay, mein bester Kumpel macht das und das, ich mache das auch.
Ja.
Sondern auch mal so ein bisschen links und rechts schauen. Was will ich eigentlich wirklich? Also was begeistert mich wirklich? Und genau das zu machen. Weil ich glaube, am glücklichsten sind wir, wenn wir das machen, was uns begeistert.
Oh, du sprichst dem Career Service aus der Seele. Also das ist auch für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Erstmal reichlich Selbstreflexion betreiben und für sich persönlich eine passige Lösung finden, die auch immer nur für den Moment ist. Das wird dann später vielleicht sich auch nochmal verändern. Okay, gibt's so einen dritten Tipp, den du vielleicht hast?
Genau, also das Dritte, was, denke ich, wichtig ist, ist zu netzwerken. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der gerade, wenn es jetzt in das Digitale geht, oft so vernachlässigt wird. Wenn man denkt, okay, es geht darum, ich muss meine Scheine absolvieren und ich muss schnell mit meinem Studium fertig sein. Dieses Netzwerken ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das beginnt einfach, dass man zum Beispiel in studentischen Initiativen sich beteiligt, sei das jetzt die Fachgruppe oder Bonding oder welche Initiativen es noch gibt. Weil ich glaube, da lernt man ganz wichtige Skills, die jetzt über diese reinen Hard Skills, die man im Studium nicht hinausgeht. Also ich mal was zu organisieren, sich als Team zurechtzufinden, mit anderen zusammenzuarbeiten. Sowas lernt man durch solche Dinge, finde ich. Mit Unternehmen in Kontakt zu treten. Da gibt's ja auch etliche Angebote von Unternehmensmessen bis Exkursionen. LinkedIn natürlich, sein LinkedIn-Profil pflegen. Vielleicht auch mal in die Startup-Welt reinschauen. Also Braunschweig ist auch eine Stadt, wo es auch eine coole Startup-Szene gibt.
Muss man sagen, ja.
Ja, genau. Also es gibt sehr viele breite Möglichkeiten. Und auch wenn man vielleicht irgendwie in der Möglichkeit jetzt nicht den direkten Benefit sieht. Ich glaube, so ein Netzwerk ist etwas, was einem egal wo im Leben nochmal weiterhelfen kann.
Absolut. Also auch da, ich bin überzeugter Netzwerker. Ich weiß nicht, ob ich ein professioneller Netzwerker bin, aber ich bin überzeugter. Also sicherlich auch ein guter Rat. Und gerade im Studium kann es ja passieren, dass man sehr zum Einzelkämpfer, zur Einzelkämpferin wird und dass das so ein bisschen auf der Strecke bleibt, dass man sehr so zumindest in seiner Bubble bleibt und zu wenig mal links und rechts guckt, wer läuft da, wer spricht da eigentlich noch so und mit wem kann man sich mal vernetzen.
Ja.
Super, also vielen, vielen Dank bis hierher und ich habe ein Zitat von Frau Professorin Jasmin Weiß, auch für den Abschluss. Die hat beim Lernen gesagt, das wäre geradezu eine Pflicht, das klingt jetzt sehr streng, sehr ernst, eine Pflicht, die aber durchaus Spaß machen kann, wenn wir für uns die passende Herangehensweise wählen.
Ja.
Ganz dein Thema. Und warum sagt sie das? Naja, du hast das vorhin auch angeschnitten. Es geht darum, sich nachhaltig Beschäftigungsfähigkeit, auch so ein schönes Wort, Englisch Employability, also sich nachhaltig Beschäftigungsfähigkeit zu sichern. Denn es gibt eben die künstliche Intelligenz, von der du viel gesprochen hast, die sich rasant weiterentwickelt und hinter der wir nicht herhinken wollen.
Ja.
Und dann, ja, wenn man sich das so vor Augen fühlt, was sich da so entwickelt, rasant entwickelt, ja, dann wird es schon eher zur Pflicht, denn zur Option, da mit Schritt zu halten und lernwillig zu bleiben.
Ja, und auch das wirklich zu wollen. Also nicht nur die Pflicht, sondern auch wirklich den eigenen Drang zu haben, den Wissensdurst, wenn man das so überschwänglich sagen möchte, finde ich.
Ich finde es spannend, du hast es immer mal wieder angetippt, dass IT da helfen kann, dass an der Stelle vielleicht das gar nicht so eine Opposition ist, hier künstliche Intelligenz und da Mensch, sondern dass die künstliche Intelligenz da sogar Brücken bauen hilft und vielleicht den Spaß neu entdecken lernt. Ich habe jedenfalls Lust, mir mal anzugucken, mal vorführen zu lassen, was der Study Buddy kann. und fände es toll, wenn das der Ausblick ist, dass wir lernfähig, lernwillig bleiben oder es wieder werden, um diese turbulente Welt da draußen auch in Zukunft gut meistern zu können. Danke, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war All Lost in the Supermarket. Sprich mit TU Braunschweig Alumni und Arbeitgebern zum Arbeitsmarkt jetzt und in der Zukunft. Mein Name ist Knut Alborn, Mitarbeiter der Servicestelle Alumni und Career. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt wieder reinhören. Wir produzieren ständig neue Folgen und auch gerne weitererzählen unter euren Freunden und Kommilitonen, denn wir sind ein Netzwerk, eine Community, eine TU Braunschweig.